Himmelwärts und erdverbunden. Der Podcast aus dem Bistum Trier.
Ich bin Stefan Weinert von der Rundfunkarbeit im Bistum Trier. Diese Folge unseres Podcasts erscheint am 21. Februar. In wenigen Tagen, am 24. Februar, ist es genau 4 Jahre her, dass russische Truppen auf Befehl Wladimir Putins in einem offenen Krieg die Ukraine angegriffen haben. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Ich bin dankbar, dass ich vor diesem Hintergrund als Gast in unserem Podcast Weihbischof Volodymyr Hruza begrüßen kann vom Erzbistum Lviv der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine. Er ist aus Lviv zugeschaltet und wir nehmen diese Folge auf am Freitag, den 14. Februar morgens. Volodymyr Hruza ist seit 2016 Weihbischof in der Erzeparchie Lviv. Eine Erzeparchie entspricht einem Erzbistum bei uns. Die griechisch-katholische Kirche ist eine sogenannte unierte Kirche, die orthodoxe Ursprünge hat, aber seit mehreren hundert Jahren mit dem Papst verbunden ist, uniert ist, den Papst also als religiöses Oberhaupt anerkennt. Dazu später mehr. Lviv, wo die Erzeparchie ihren Sitz hat, ist eine Universitätsstadt mit gut 700.000 Einwohnern ganz im Westen der Ukraine. Die Erzeparchie Lviv grenzt an Polen. Das ist eine Region mit sehr bewegter Geschichte. Die Stadt Lviv gehörte schon mehrere hundert Jahre zum Königreich Polen, gehörte zur Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, gehörte zur ukrainischen Sowjetrepublik und seit 1991 eben zum unabhängigen Staat Ukraine. Lviv ist der ukrainische Name, auf Englisch wird er Lviv ausgesprochen. Die Stadt ist auch bekannt als Lemberg oder auf Polnisch als Lwów. Soweit einige Infos vorab. Bischof Volodymyr, der offene Krieg Russlands gegen die Ukraine dauert jetzt eben schon fast genau 4 Jahre. Gerade in den letzten Wochen fliegt Russland massive Luftangriffe gegen die Ukraine mit Drohnen und Raketen und greift dabei auch immer wieder oder sogar vor allem zivile Ziele an, gerade die Energieinfrastruktur. Strom und Heizung fallen dadurch aus und das bei sehr kalten Temperaturen, Dauerfrost teilweise bis minus 30 Grad. Wie ist Lviv von diesen Angriffen betroffen?
Ja, Lviv ist mit betroffen. Es gab einige Angriffe hier, aber wenn wir so Energiesystem sehen, das ist also eine Ganzheit in der Ukraine. Deswegen, wir hatten letzte Woche hier in der Stadt so auch planmäßige Abschaltung vom Strom. Es war nicht total Blackouts, aber teilweise oder stundenweise. Natürlich ist es dann schwierig. Erstens bei der Kälte, zweitens die Kinder lernen, ganze Universitäten und so weiter. Und man hat nicht so richtig auch Internetverbindung, Telefonverbindung. Denn es hängt alles an Strom in sich. Dann sagen wir, wie funktionieren die Großstädte oder die Blocks, also hohe Häuser. Diese ganze Kanalsystem, Wasserleitungen und vor allem, was gefährlich ist, bei so niedrigen Temperaturen können dann die Rohre mit Wasser frieren, was die Heizung dann sichern. Das ist das Problem. Aber trotz allem sind die Menschen motiviert.
Trotzdem, wie wirkt sich das denn konkret aufs Leben der Menschen aus, diese ganzen Zerstörungen und dann Einschränkungen?
Na, erstens, wenn wir so in der Früh sehen, die Leute sind auf der Straße und gehen zur Arbeit, zur Schule, zur Universität. Es ist nicht so, dass wir den ganzen Tag warten, dass vielleicht eine Rakete kommt und noch was kommt. Ja, wir wirken. Natürlich, wenn man in der Nacht nicht so gut geschlafen hat, ist natürlich schwieriger zu arbeiten, denn wenn die ganzen Angriffe in der Nacht sind, natürlich ist der Mensch dann müde, aber das bedeutet nicht, dass man in der Früh nicht zur Arbeit geht. Also Betrieb läuft ganz, ganz gut in sich. Wirtschaft versucht auch gut zu laufen, soweit es möglich ist. Und auch in der Kirche würde ich sagen, das pastorale Leben funktioniert sehr, sehr gut. Also die Menschen kommen zur Kirche, die finden Zuflucht in der Kirche.
Der Krieg am Boden, die Front, die ist ja 1000 Kilometer und mehr entfernt. Was spüren die Menschen in Lviv von diesen Bodenkämpfen?
Also erstens, praktisch von jeder Familie ist jemand an der Front oder ist einberufen zum Militär. Zweite Sache, wir haben sehr viele Verletzte und leider Toten auch. Wenn wir hier in Lemberg, also zum Militärfriedhof gehen, Die Sache ist sehr schwierig, insofern, denn auf diesem Feld, wo die Soldaten begraben sind, gibt es keinen Platz mehr. Das sind schon über 1200. Es wird auch andere Feld, also eröffnet, und das ist schon eine Dramatik. Und wir haben praktisch jeden Tag die Beerdigungen hier in der Stadt, auch mehrmals zwei oder drei Soldaten. Zum Beispiel heute gleich gehe ich zur Beerdigung von zwei Soldaten. Das ist schon eine Dramatik, denn das bleibt dann die Familie, die Kinder, also ohne Väter, die Frauen ohne Männer, also die Eltern ohne Söhne. Und das ist schon Dramatik. Irgendwie spürt man zugleich so traurige Stimmen. Auch zum Beispiel zu Weihnachten. Natürlich, wir hatten schöne Feiertage, aber die Stimmung war so ein drückend oder also nicht so feierlich, denn man hat schon mitgefühlt, dass die Menschen das leiden, ganz, ganz klar.
Also wenn der Tod so vieler Menschen täglich zu erleben ist, Sie sagten jeden Tag Beerdigungen, ist der Tod ein Thema? Sprechen die Menschen darüber?
Ja, natürlich, das ist ein großes Thema, also tägliches Thema. Aber wissen Sie, es gibt nicht nur Tote beim Krieg. Also die Krankheit hat keiner abgeschafft in dieser Zeit. Verschiedene Unfälle sind auch da. Also ältere Menschen, ja, sterben auch. Und das ist schon ein großes Thema. Jeden Tag, auch wenn wir Sozialnetze aufmachen oder hineinschauen, Instagram oder Facebook. Man wird schon fast krank, denn du eröffnest das und da stehen gleich Todesfälle, vor allem Todesfälle als Priorität. Da schaust du weiter, es gibt nicht viel Fröhliches, nur negativ. Also gewisse Diebstähle und das. Das Leben hat keinen Sinn. Und deswegen ist auch unsere Aufgabe der Christen, auch irgendwie diese Salz in der Welt doch zu sein. Denn wir haben tiefe Schätze in unserer Kirche, Schätze der Tröstung, die heiligen Sakramente und so weiter, Gemeinschaft der Gläubigen. Das sehe ich eine unserer also große Berufung und die Aufgabe.
Finden die Menschen Orte, wo sie gemeinsam trauern können?
Ja, also wir haben das auch pastoralmäßig gut entwickelt. Erstens, wir haben am jeden letzten Samstag des Monats die Gebete oder das Andacht für die Verstorbene, Gefallene am Friedhof. Da kommen die Menschen zusammen, die Familien, die kennen sich schon gut. Zweitens, wir haben dann in unserer Garnisonkirche am ersten Sonntag des Monats Gebet für die lebenden Angehörigen, ja. Dann, es gibt extra Pastoral für die Kinder der gefallenen Soldaten. Und auch Pastoral oder Versammlung für die Familien, die trauern, denn die verstehen sich am besten unter sich. Also von der Seite ist es ziemlich schwierig, die Menschen zu verstehen, also diese Leid zu begreifen. Und deswegen, das ist so gut, dass sie miteinander kommen. Die trösten sich gegenseitig auch.
Wie ist es denn mit Geflüchteten? Es ist ja bekannt, dass ganz viele Menschen aus dem Osten der Ukraine, wo eben auch der Bodenkrieg tobt, wo Dörfer und Städte eingenommen worden sind von der russischen Armee, dass die innerhalb der Ukraine nach Westen fliehen. Wie haben Sie in Lemberg damit zu tun?
Also die Lage hat sich stabilisiert. Also am Anfang des scharfen Krieges war es extrem stark, aber dann hat sich die Lage stabilisiert, denn einige sind weiter nach Westen ausgereist, andere sind zurück nach Hause gekommen, soweit sie das Haus haben, und wieder die anderen sind hier geblieben, haben sich also Wohnung gekauft oder angeschafft oder in gewissen Anstalten wohnen sie. Das heißt, jetzt momentan spürt man kaum hier, also die Binnenflüchtlingewelle oder Flüchtlingewelle. Natürlich, dort im Osten, wo die Gefahr droht, dann versuchen die Menschen in große Städte zu flüchten, um in Sicherheit zu sein. Aber wie gesagt, also zum Glück ist, was Bodenkrieg betrifft oder Front entwickelt sich nicht so schnell. Also ich würde sagen, die Gebiete werden nicht so schnell erobert, zum Glück, Gott sei Dank, ja.
Was erwarten die Menschen denn von der Zukunft? Es gibt ja politische Gespräche auf hohen Ebenen. Auch Donald Trump hat sich eingeschaltet, bekanntlich. Es gab neulich noch mal einen Gefangenenaustausch, aber Richtung Waffenstillstand oder sogar dauerhaften Frieden, da gibt's ja zumindest nach meiner Wahrnehmung keine wirklichen Fortschritte. Was erwarten denn im Moment die Menschen, mit denen sie zu tun haben? Was erwarten die von der Zukunft? Was sind deren Hoffnungen?
Also wir leben schon das vierte Jahr in dieser Hoffnung, dass Krieg aufhört, dass das Ende kommt. Die Führer sind verschieden. Einige sehen das realistisch. Also ich bin auch weder Militärexperte noch Politiker, aber so als Mensch, als Bürger dieses Staates, wir hoffen sehr, dass Gott vielleicht auch eine plötzliche Lösung findet. Wer weiß, ja, heutzutage, also wir hätten in 3 Tagen nicht mehr existieren sollen. Aber wir sind schon 4 Jahre doch da, wir existieren als Staat, als Land, als die Ukraine. Und so sind wir in dieser Hoffnung, dass nur Gott das beenden kann, was die Menschen sinnlos begonnen haben. Die Leute meinen so, es gibt keinen Weg zurück. Wohin denn? Erstens, dieser Weg würde heißen, in Knechtschaft dann. Zweitens, es gibt so viele Opfer. Und ist die Frage, wofür sind diese Opfer? Wofür sind diese Männer gefallen dann? Und drittens, es ist kein Krieg gegen, also Regierung, gegen Militär. Der Krieg ist gegen das Volk. Und das wird menschliche Würde verletzt, Weltordnung, Europaordnung auch. Es geht nicht um Krieg hin in der Ukraine. Erstens. Zweitens, die Russen brauchen nicht unsere Gebiete. Die haben ja das genug daheim. Die können das gut bewirtschaften. Aber es ist eher die Sache des Imperialismus. Das ist das Problem.
Sie leben jetzt, wir haben es mehrfach schon angesprochen, 4 Jahre unter diesem Krieg. Aber die Menschen halten zusammen, auch unter den widrigsten Bedingungen, gerade jetzt in diesem Winter. Wie kommt das? Wo kommt diese Kraft her?
Also die Kraft kommt vor allem, dass die Menschen versuchen, eins zu sein, Einheit zu bilden. Wenn wir sehen, also die Kinder singen und sammeln das Geld für Militär. Die ältere Frau im Dorf bäckt das Brot für die Front zum Beispiel. Na, da sehen wir, dass das Volk ist eins, also in der Einheit vor allem ganz klar. Was ich noch sagen würde, gehört dazu, Herausforderungen sind Kinder und Jugendliche, denn sie wurden Kindheit beraubt. Unsere Kinder sind irgendwie gezwungen, schnell erwachsen zu werden. Zum Beispiel, wenn der Vater gefallen ist oder an der Front ist. Und das Kind hat Gefühl, für die Mutter zu sorgen. Also die Jugendliche auch. Die müssen, also sind gezwungen, schneller reif zu werden. Ja.
Wenn es dann hoffentlich bald zu einem Ende kommt, wird es ja aber dennoch nicht, ich sag mal, wirklich zu Ende sein. Sie haben gesprochen von der Trauer der Menschen, dass jede Familie jemanden verloren hat. Das wird ja auch noch eine Belastung sein und ja auch eine Aufgabe, denke ich, für die Kirchen. Auch nach einem Waffenstillstand und nach einem Friedensschluss. Das wird ja noch die Gesellschaft in der Ukraine lange belasten, oder?
Ja, es wird lange belasten, denn wir sind alle traumatisiert. Ganz klar, wir haben alle Traumas und man braucht den Weg der Heilung. Auch wenn diese unsere Soldaten dann zurückkommen, die sind auch sehr, sehr verletzt. Natürlich, das ist eine Bedrohung für ihre Familien und so weiter, denn wenn der Mensch, wenn der Mann von der Front zurückkommt, dann sagt auch die Frau, so einen Mann kenne ich nicht. Ja, der hat sich auch verändert unter diese Ängsten traumatisiert. Deswegen, wir haben schon in der Kirche das folgende Programm entwickelt, die Wundenheilung des Krieges. Also das ist ein komplexes Programm, denn man braucht da gute Seelsorger, man braucht Therapeuten, Psychotherapeuten, Psychologen, Ärzte, um als Team also an der Heilung zu wirken, zu arbeiten.
Lassen Sie uns einen kurzen Blick auf Ihre Kirche werfen, denn Sie sind Bischof, Weihbischof der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine. Die ist bei uns in Deutschland nicht so sehr bekannt. Sie sind sozusagen in 2 kirchlichen Welten zu Hause, in der orthodoxen und in der katholischen.
Also ukrainisch-griechisch-katholische Kirche ist nicht Mix von beiden Kirchen, das ist eine Identitätskirche und die hat große Reichtum. Sonst als Papst Johannes Paul II. In der Ukraine war, der sagte, die katholische Kirche atmet mit 2 Lungenflügeln, also der westlichen und der östlichen orientalischen Tradition und der Spiritualität. Wir haben die Liturgie, so wie orthodoxe Kirche, sind aber mit der katholischen Kirche vereint oder wie man sagt, uniert und so weiter. Also in der Einheit mit der Weltkirche. Und das ist ein großer Schatz für uns, wenn wir unsere orientalische Spiritualität in der katholischen Kirche ausüben dürfen und können. Und das zeigt schon Einheit in Vielfalt oder umgekehrt.
Ihre Kirche ist, wenn ich das richtig gelesen habe, in der Region Lviv, im Oblast Lviv, die Kirche mit den meisten Mitgliedern. Stimmt das?
Also nicht Lviv, auch Ternopil, Ivano-Frankivsk, aber sie entwickelt sich sehr gut, auch in Zentralukraine und weiter auch.
Es gibt in Lviv, in Lemberg, auch einen römisch-katholischen Erzbischof. Es
Ja.
gibt in der Ukraine außerdem die kleine ruthenisch-katholische Kirche und es gibt natürlich die orthodoxe Kirche der Ukraine. Wie sind denn die Beziehungen zwischen Ihnen und den Christinnen und Christen, der anderen Kirchen?
Also wir versuchen zu schauen, was wir gemeinsam tun können. Zum Beispiel, wir versammeln uns regelmäßig zu gemeinsamen Gebeten, zu gewissen Feiertagen oder Staatsfeiertagen und gewissen Ereignissen. Das ist schon gut. Es kommen auch die Muslime mit Menschen auf. Es ist nicht unterkonfessionell, aber unterreligiös. Und das funktioniert. Ich sehe hier keine so Anspannungen oder Probleme oder Spannungen. Ich sehe hier in Wien gar nicht. Die Sache hat sich stabilisiert. Vielleicht in den 90er Jahren gab es so, es waren vielleicht dann Bemühungen um die Kirche, um Gotteshäuser und so weiter, aber jetzt ist die Lage also stabil.
Wir haben eben schon gesprochen, wie der Krieg die Seelsorge Ihrer Kirche verändert hat, wie Sie da für die Menschen da sind. Werfen wir noch einen Blick auf die soziale Arbeit, auf die diakonische Arbeit. Ja, wie ist Ihre Kirche da herausgefordert von dem, was der Krieg mit sich bringt?
Also mehrere Gemeinden sind dann zum Sozialzentren geworden. Also auch die Pfarrer und so weiter. Denn erstens, die haben Flüchtlinge aufgenommen, sie haben Unterschlösser oder Keller und so weiter, was da unter Kirche ist, zur Verfügung als Schutzkammer, als Bunkers, also gestellt in gewissen Regionen. Hat auch die Kirche in unserer Erzdiözese die ganze Sozialarbeit vom Staat und von der Stadt auch auf sich genommen, dass das geht ganz, ganz gut.
Im vergangenen Jahr war mein Kollege Tomek Welke bei Ihnen zu Besuch, der bei uns in der
Ja.
weltkirchlichen Arbeit tätig ist. Weil Sie gerade sagten, die Kirchen stellen zum Teil Räume unter den Kirchen, in den Kellern zur Verfügung. Er hat mir erzählt von einem spannenden Projekt bei Ihnen unter der Kathedrale, wo es ein ganz besonderes Café gibt, unabhängig vom Krieg.
Ja, bei
Erzählen
uns
Sie mal ein
auch, genau.
bisschen.
Also an der Kathedrale haben wir Kathedralkirchencafé eröffnet und es ist ein schöner Ort. Also die Idee war noch Pandemiezeit und so weiter. Und es funktioniert dann erstens, es ist das im Untergeschoss, das ist im Fels, das ist gesichert. Zweitens, das ist Ort der Begegnung. Also kommen verschiedene Menschen nach der Kirche, von der Straße und so weiter. Wir versuchen auch immer dabei zu sein, denn die Menschen brauchen Gemeinschaft. Nicht viele Menschen haben Bezug zur Kirche, aber die kommen in Kirchencafé. Die kommen im Sommer zum Gartenkonzert, im Bischofsgarten zum Beispiel. Und ich sehe darin, also in der Kultur, Kulinarie, Kunst, Spiritualität und so weiter, verschiedene Gesichter der einen Kirche.
Welche sozialen Einrichtungen unterhält das Erzbistum oder die Erzeparchie, wie es bei Ihnen in der griechisch-katholischen Kirche heißt? Welche sozialen Einrichtungen unterhalten Sie noch?
Also, wir haben an Orten sehr viel. Also es war sehr schwierig am Anfang dieses Krieges, das zu realisieren, denn die Arbeit war sehr breit. Wir haben versucht, dass Gemeinden am Ort das machen. Wir haben im Wallfahrtsort Stratsch, Pilgerhaus, wo die Flüchtlinge bis heute leben. Aber andererseits, sie engagieren sich dann im Geschäft des Hauses, helfen mit. Wir bauen ein großes spirituell-psychologisches Reha-Zentrum jetzt. Hier am Rande von Wiel, das ist ein großes Herzensprojekt, das ist sehr wichtig. Wir haben hier in der Nähe unser Kirchenspital, hier an der Kathedrale. Wir haben an der Kathedrale auch die Werkstätte für behinderte Jugend, wo sie kommen und basteln. Und ich würde sagen, Fast in jeder Gemeinde, vor allem in der Stadt, tut sich was in dieser Richtung.
Wie sind alle diese Projekte beeinflusst durch das Kriegsgeschehen? Was verändert sich da vielleicht?
Wissen Sie, sehr oft sprechen wir in der Stadt mit Regierung und so weiter und alle sagen, wir waren nicht zum Krieg bereit. Ich sage, wir als Kirche waren bereit. Warum? Nicht in so einem Ausmaß. Wir waren bereit, weil die Armen gab es immer, Bedürftige gab es immer, Sozialarbeit war immer aktuell. Nur, das hat sich halt verschärft, würde ich sagen, verbreitet. Aber die Menschen, die in Bedarf sind, Bedürfnisse haben wir schon immer gehabt und sie sind hier weiterhin da. Wie sagte Diakon Laurentius, das ist auch Schatz der Kirche.
Sie sagten gerade bei Gesprächen mit der Regierung, mit der Kommune, wie sind da überhaupt die Beziehungen zwischen Ihrer Kirche und staatlichen und kommunalen Stellen?
Na, die sind gut. Wir haben also gute Beziehungen, mindestens was die juridische Sache betrifft. Unlängst wurde uns ein Stück Bischofsgarten zurück, also gegeben, was dann in 50er Jahren von der Kirche weggenommen wurde. Natürlich, man muss immer im Dialog bleiben und gut kommunizieren. Jeder Mensch braucht ja offene Kommunikation.
Wir wissen, es gibt aus dem Westen Unterstützung für die Ukraine, politisch, auch militärisch. Es gibt aber auch humanitäre Hilfe durch kirchliche Organisationen.
Ja.
Die Malteser zum Beispiel im Bistum Trier haben viele und machen das immer noch Hilfstransporte in die Ukraine geschickt, nicht nach Lviv, aber nach Ivano-Frankivsk. Aber es gibt auch Beziehungen zwischen dem Bistum Trier und Ihrer Erzdiözese. Ich habe es
Ja.
eben kurz erwähnt, der Tomek Welke war voriges Jahr bei Ihnen. Die Kontakte mit dem Bistum Trier, was spielt sich da ab? Welche Unterstützung kommt vielleicht auch von uns zu Ihnen?
Erstens, wir wurden unterstützt, also unsere Priester mit Messstipendien. Wir haben unlängst ein auch kleines Projekt Unterstützung bekommen, Wasserleitung, eben in diesem Bildungs- und Reha-Zentrum, was gebaut wird. Es geht nicht sofort um große finanzielle Unterstützung, es geht um Austausch, denn also im Krieg wird die Wahrheit auch zum Opfer. Nur in der guten Kommunikation kommt die Wahrheit ans Licht. Denn sehr oft bekommen wir die Frage, was erwarten Sie vom Westen? Vor allem an der Wahrheit zu stehen. Das ist schon so wichtig. Denn die Wahrheit, wie gesagt, wird auch zum Opfer.
Da möchte ich die Frage zum Schluss noch ein bisschen zuspitzen oder konkretisieren. Was erhoffen, was wünschen Sie sich von den Menschen im Bistum Trier speziell, von den Christinnen und Christen im Bistum Trier?
Also erstens, ich möchte mich bedanken, also für das Gebet, für jedes Zeichen der Solidarität und auch für die materielle Unterstützung. Und das würden wir uns auch weiter wünschen.
Weihbischof Wolodymyr Rutsa von der Erzeparchie Lviv, der griechisch-katholischen Kirche in der Ukraine. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen und den Menschen um Sie herum alles Gute.
Danke Ihnen und liebe Grüße nach Trier und Gottes Segen für alle.
Himmelwärts und erdverbunden. Schreibt uns unter podcast@bistum-trier.de.